Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 27. Oktober und ich bin Ilonka und wir lesen gemeinsam weiter in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid und reinhört. Ich werde die einzelnen Stellen wie immer direkt vorher ansagen und wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Das zweite Buch Chronik, Kapitel 24. König Joasch von Juda. Joasch war bei Herrschaftsantritt 7 Jahre alt und regierte 40 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Zibia und stammte aus Beersheba. Solange der Priester Jojada lebte, tat Joasch, was Jahwe gefiel. Er heiratete die 2 Frauen, die Jojada für ihn ausgewählt hatte, und zeugte Söhne und Töchter mit ihnen. Einige Zeit später lag es Joasch am Herzen, das Haus Jahwes zu erneuern. Er rief die Priester und Leviten zusammen und sagte zu ihnen: Geht in die Städte Judas und sammelt von ganz Israel Geld ein, damit ihr jedes Jahr die nötigen Reparaturen am Haus Gottes durchführen könnt. Beeilt euch damit. Aber die Leviten ließen sich Zeit. Da ließ der König den Oberpriester Jojada rufen und sagte zu ihm: Warum hast du nicht dafür gesorgt, dass die Leviten die Abgabe einsammeln, die schon Jahwes Diener Mose den Israeliten für die Wohnung der göttlichen Urkunde auferlegt hat? Denn die gottlose Atalja und ihre Anhänger haben das Haus Gottes verkommen lassen und haben selbst die heiligen Gaben, die für das Haus Jahwes bestimmt waren, für den Baalskult verwendet. Der König ließ nun einen Kasten anfertigen und am Außentor des Hauses Jahwes aufstellen. Dann wurde in Juda und Jerusalem bekannt gegeben, dass jeder die Abgabe beisteuern sollte, die Mose, der Diener Gottes, den Israeliten in der Wüste auferlegt hatte. Alle führenden Männer und auch das Volk freuten sich darüber. Sie brachten ihre Gaben und warfen sie in den Kasten, bis er voll war. In bestimmten Abständen ließ man den Kasten durch die Leviten zur Verwaltung des Königs bringen. Wenn man sah, dass viel Geld im Kasten war, kamen der Schreiber des Königs und der Beauftragte des Oberpriesters. Sie leerten den Kasten gemeinsam aus und brachten ihn dann an seinen Platz zurück. So machte man es jeden Tag. Auf diese Weise kam viel Geld zusammen. Der König und Jojada übergaben das Geld den Handwerksmeistern, die für die Bauarbeiten am Tempel verantwortlich waren. Diese stellten Steinmetze und Zimmerleute ein, sowie Handwerker, die mit Eisen und Bronze umgehen konnten. Sie sollten das Haus Jahwes ausbessern. Die Meister gingen ans Werk und die Arbeit machte gute Fortschritte. Sie stellten das Haus Gottes nach seinen ursprünglichen Maßen wieder her und machten es stabil. Als sie fertig waren, brachten sie den Rest des Geldes dem König und Jojada zurück. Jojada ließ davon Geräte für das Haus Jahwes anfertigen, die für den Dienst und die Brandopfer gebraucht wurden, Schalen sowie goldene und silberne Gegenstände. Solange Jojada lebte, wurden die Brandopfer im Haus Jahwes regelmäßig dargebracht. Jojada wurde sehr alt. Er starb nach einem erfüllten Leben mit 130 Jahren. Man begrub ihn in der Davidsstadt neben den Königen, denn er hatte für Gott und sein Haus viel Gutes in Israel bewirkt. Nach dem Tod Jojadas kamen die führenden Männer Judas zum König und warfen sich vor ihm nieder. Und der König hörte auf sie. Da gingen sie nicht mehr in das Haus Jahwes. Sie verließen den Gott ihrer Väter und verehrten stattdessen geweihte Pfähle und Götzenbilder. Wegen dieser Schuld kam Gottes Zorn über Juda und Jerusalem. Jahwe schickte Propheten zu ihnen, um sein Volk zurückzugewinnen. Die Propheten warnten sie, aber niemand hörte darauf. So kam der Geist Gottes über Sechaja ben Jojada, den Sohn des Priesters. Er trat vor das Volk und sagte: So spricht Gott. Warum übertretet ihr die Gebote Jahwes und bringt euch selbst um euer Glück? Weil ihr Jahwe verlassen habt, hat auch er euch verlassen. Darauf taten sie sich gegen ihn zusammen und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof des Hauses Jahwes. König Joasch dachte nicht mehr daran, wie viel er dessen Vater Jojada zu verdanken hatte, und brachte den Sohn um. Im Sterben rief Sechaja noch: Jahwe sieht es und wird es vergelten. Um die Jahreswende rückte eine Heeresgruppe der Syrer gegen Joasch heran. Sie drangen in Juda und Jerusalem ein, brachten alle führenden Männer um und schickten die gesamte Beute, die sie bei ihnen gemacht hatten, zum König nach Damaskus. Obwohl die Syrer nur mit wenigen Männern gekommen waren, gab Jahwe ein viel größeres Heer in ihre Gewalt, weil die Judäer Jahwe, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. So vollzogen die Syrer Gottes Strafgericht an Joasch. Als sie abzogen, ließen sie Joasch schwer verwundet zurück. Da verschworen sich einige seiner Hofbeamten wegen des Mordes am Sohn des Priesters Jojada und erschlugen Joasch auf seinem Krankenbett. Er wurde in der Davidsstadt begraben, aber nicht in den Königsgräbern. Die Verschwörer waren Sabbat, ein Sohn der Ammoniterin Schimat, und Josabat, ein Sohn der Moabiterin Schimrit. Was seine Söhne betrifft und die vielen auf ihm lastenden Prophetenworte und die Beschreibung der grundlegenden Instandsetzung des Hauses Gottes, findet man in den Erläuterungen zum Buch der Könige. Sein Sohn Amasja trat die Herrschaft an. Daniel Kapitel 5. Die Schrift an der Wand. König Belshazzar veranstaltete ein großes Bankett für die 1000 Mächtigen seines Reiches und trank mit ihnen Wein. Eine Anmerkung: Um 550 vor Christus hatte Nabond seinen Sohn Belshazzar die Herrschaft über das babylonische Reich gegeben und war selbst nach Thema gezogen, um ganz Arabien zu unterwerfen. Inzwischen hatte sich der persische König Kyros erhoben. 539 marschierte er in Babylonien ein, nachdem er den zurückgekehrten Nabonid in 2 Schlachten besiegt hatte. Am 12. Oktober 539 drangen die Perser in Babylon ein. Belshazzar hatte sich in dem riesigen Königspalast verschanzt. Die in Kapitel 5 geschilderte Szene beschreibt den letzten Tag seines Lebens. Weiter im Text. Unter dem Einfluss des Weins befahl er, die goldenen und silbernen Gefäße herzubringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem hatte wegnehmen lassen. Er wollte mit seinen Mächtigen, seinen Frauen und Nebenfrauen daraus trinken. Da brachte man ihm die goldenen Gefäße, die einst aus dem Tempel Gottes in Jerusalem weggenommen worden waren, und alle tranken Wein daraus. Dabei rühmten sie die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein. Im gleichen Augenblick erschienen die Finger einer menschlichen Hand und schrieben etwas auf die weiß verputzte Wand des Königspalastes. Es war die Stelle gegenüber dem Leuchter. Als der König die schreibende Hand sah, wurde er bleich. Seine Gedanken erschreckten ihn so sehr, dass er am ganzen Körper schlotterte und seine Knie aneinander schlugen. Laut schrie er nach den Beschwörungspriestern, den Astrologen und Magiern. Als die Weisen Babylons eintraten, sagte er zu ihnen: Wer diese Schrift lesen und mir deuten kann, soll in Purpur gekleidet werden und bekommt eine goldene Ehrenkette um den Hals. Er soll der dritte Mann im ganzen Reich werden. Nun traten die Weisen des Königs heran, aber sie konnten die Schrift weder lesen noch deuten. Darüber erschrak König Belshazzar noch mehr. Er wurde immer bleicher und auch seine Mächtigen gerieten in Angst. Weil nun die Rufe des Königs und seiner Mächtigen bis zur Königsmutter drangen, kam sie in den Festsaal und sagte: Der König lebe ewig, lass dich von deinen Gedanken nicht schrecken, du musst nicht blass werden. Es gibt einen Mann in deinem Reich, der vom Geist der heiligen Götter erfüllt ist. Zur Zeit deines Vaters Nebukadnezar bewies er, dass Erleuchtung und Einsicht in ihm wohnten, eine Weisheit, wie sie sonst nur die Götter haben. Eine Anmerkung: Nebukadnezar war wohl der Großvater von Belshazzar, seine Mutter war eine Tochter Nebukadnezars. Weiter im Text. Dein Vater hatte ihn zum Obersten aller Zeichendeuter, Beschwörungspriester, Astrologen und Magier gemacht, dein Vater, König. Er heißt Daniel und dein Vater hatte ihm den Namen Belshazzar gegeben. Der Mann ist außergewöhnlich klug. Er hat Verstand und Scharfsinn zum Deuten von Träumen und kann auch sonst jedes Rätsel lösen und die geheimnisvollsten Dinge erklären. Lass ihn jetzt rufen. Er wird dir sagen, was die Schrift bedeutet. Darauf wurde Daniel herbeigeholt und der König sagte: Du bist also Daniel, einer von den Juden, die mein königlicher Vater aus Juda hergebracht hat? Ich habe gehört, dass du vom Geist der Götter erfüllt und mit außergewöhnlicher Weisheit, mit Erleuchtung und Einsicht begabt bist. Gerade sind die Weisen, die Beschwörungspriester, vor mich gebracht worden, um diese Schrift hier zu lesen und ihren Sinn zu deuten. Aber sie können es nicht. Aber du, von dir habe ich gehört, dass du Deutungen geben und schwierige Rätsel lösen kannst. Wenn das stimmt und du mir die Schrift vorlesen und erklären kannst, wirst du in Purpur gekleidet, bekommst eine goldene Ehrenkette um den Hals und sollst als dritter Mann im Reich herrschen. Eine Anmerkung: Belshazzar hatte offenbar keine Ahnung von Daniel, der inzwischen mindestens 80 Jahre alt war und nicht mehr im offiziellen königlichen Dienst stand. Weiter im Text. Daniel erwiderte dem König: Behalte deine Geschenke oder gib sie einem anderen. Aber die Schrift werde ich dem König vorlesen und sagen, was sie bedeutet. Du, König, Gott der Höchste hatte deinen Vater Nebukadnezar zu einem mächtigen Herrscher gemacht und ihm Ehre und Ruhm gegeben. Wegen dieser ihm verliehenen Macht zitterten ganze Völker, Nationen und Sprachen vor ihm. Er tötete oder ließ am Leben, wen er wollte. Er erhöhte die einen und erniedrigte die anderen, wie es ihm gefiel. Doch als er überheblich wurde und sein Geist sich maßlos überhob, verlor er Thron und Herrscherwürde. Er wurde aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen und bekam statt eines Menschenverstandes den eines Tieres. Er musste bei den Wildeseln leben und Gras fressen wie ein Rind. Sein Körper wurde vom Tau des Himmels nass, bis er erkannte, dass Gott, der Höchste, über die Reiche der Menschen herrscht und die Herrschaft gibt, wem er will. Aber du, Belshazzar, sein Sohn, hast dich nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest. Du hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und dir die Gefäße aus seinem Tempel herbeischaffen lassen. Und mit deinen Mächtigen, mit deinen Frauen und Nebenfrauen hast du Wein daraus getrunken. Und dabei hast du die Götter aus Gold und Silber, aus Bronze, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören können und keinen Verstand haben. Aber den Gott, der dein Leben in der Hand hat und der dein Schicksal bestimmt, ihn hast du nicht geehrt. Darum hat er diese Hand geschickt und diese Worte an die Wand schreiben lassen. Sie lauten Mene, Mene, Tekel, Upasim und haben folgende Bedeutung. Mene, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und ihr ein Ende gesetzt. Tekel, gewogen hat er dich auf seiner Waage und dich zu leicht gefunden. Peres, zerteilt hat er dein Reich und es den Medern und Persern gegeben. Da befahl Belshazzar, Daniel in Purpur zu kleiden und ihm eine goldene Halskette umzulegen. Dann ließ er verkünden, dass er als der Dritte in seinem Reich herrschen sollte. Noch in derselben Nacht wurde König Belshazzar, der ein Chaldäer war, getötet. Apostelgeschichte, Kapitel 14. Im südlichen Galatien, Ikonion. In Ikonion gingen Paulus und Barnabas wie gewöhnlich in die Synagoge der Juden. Sie sprachen dort in derselben Weise wie in Antiochia und eine große Menge von Juden und Nichtjuden kam zum Glauben. Aber die Juden, die nicht auf die Botschaft hören wollten, hetzten die nichtjüdische Bevölkerung gegen die Christen auf und verleumdeten sie. Paulus und Barnabas hielten sich dennoch eine längere Zeit dort auf und sprachen im Vertrauen auf den Herrn frei und offen von ihm. Und er bestätigte die Botschaft von seiner Liebe, indem er Zeichen und Wunder durch die Apostel geschehen ließ. Die Einwohner der Stadt spalteten sich in zwei Lager. Die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als nun die feindlich gesinnte Gruppe, Nichtjuden und Juden einschließlich ihrer führenden Männer, einen Anschlag auf die Apostel vorbereitete, um sie zu misshandeln und zu steinigen, flohen sie nach Lykaonien, in die Städte Lystra und Derbe. Dort und in der weiteren Umgebung verkündigten sie nun das Evangelium. Im südlichen Galatien, Lystra. In Lystra lebte ein Mann, der keine Kraft in den Beinen hatte. Er war von Geburt an gelähmt und hatte noch nie einen Schritt getan. Der hörte zu, wie Paulus redete. Als der ihn fest anblickte und sah, dass er den Glauben hatte, er könne geheilt werden, sagte er mit lauter Stimme zu ihm: »Steh auf, stell dich gerade auf die Beine.« Da sprang der Mann auf und begann umherzugehen. Viele Leute hatten gesehen, was Paulus da tat, und riefen auf Lykaonisch: »Die Götter sind als Menschen zu uns herabgekommen.« Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort geführt hatte. Die Priester des Zeus-Tempels vor der Stadt ließen Stiere und Kränze zum Stadttor schaffen, und er wollte den Aposteln zusammen mit der Bevölkerung Opfer bringen. Als die Apostel Barnabas und Paulus davon hörten, rissen sie entsetzt ihre Obergewänder ein, rannten in die Menge und riefen: »Ihr Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, genau wie ihr. Und wir verkündigen euch die Heilsbotschaft, dass ihr euch gerade von diesen Nichtigkeiten zu dem lebendigen Gott bekehren sollt. Zu dem Gott, der den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, geschaffen hat. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle nichtjüdischen Völker ihre eigenen Wege gehen, doch hat er sie nicht ohne Zeugnis von sich gelassen, indem er ihnen Gutes tat. So hat er euch vom Himmel her Regen geschenkt. Er gab euch immer wieder reiche Ernten. Er gab euch Nahrung und machte euch froh und glücklich.« Selbst mit diesen Worten konnten sie die Volksmenge nur mühsam davon abhalten, ihnen Opfer zu bringen. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion. Sie schafften es, die Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen. Dann steinigten sie Paulus. Und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch während ihn die Jünger umringten, stand er wieder auf und ging in die Stadt zurück. Im südlichen Galatien, Derbe. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Auch in Derbe verkündigten sie das Evangelium und viele Einwohner wurden durch sie zu Jüngern des Herrn. Rückreise nach Antiochia in Syrien. Dann kehrten sie nach Lystra, Ikonion und schließlich nach Antiochia zurück. Überall ermutigten sie die Jünger und ermahnten sie, im Glauben standhaft zu bleiben. »Wir müssen durch manche Bedrängnis hindurch«, sagten sie, »bevor wir in Gottes Reich einkehren.« In jeder Gemeinde wählten sie Älteste aus und befahlen sie mit Fasten und Gebet dem Herrn an, an den sie nun glaubten. Sie zogen dann weiter durch Pisidien nach Pamphylien. Nachdem sie auch in Perge Gottes Botschaft gepredigt hatten, gingen sie hinunter nach Attalia. Dort nahmen sie ein Schiff zurück nach Antiochia, wo man sie der Gnade Gottes für die Aufgabe anvertraut hatte, die nun von ihnen erfüllt worden war. In Antiochia angekommen, riefen sie die Gemeinde zusammen und berichteten alles, was Gott durch sie getan hatte. Gott hat den Nichtjuden wirklich die Tür zum Glauben geöffnet, schlossen sie. Paulus und Barnabas blieben nun für längere Zeit bei den Jüngern dort. Das war der heutige Bibeltext. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Samstag und wenn ihr wollt, hört auch morgen wieder rein. Wir werden weiterlesen. Bis dann, tschüss!